So, da sind wir auch in einer weiteren Interviewfolge hier im Machen-Podcast. Und ja, heute habe ich mir einen Gast eingeladen rund um ein Thema, was ich selbst natürlich super spannend finde einerseits, aber ich glaube auch viele, viele Hörerinnen und Hörer hier von uns werden das Ganze auch spannend finden, weil wir ja viele Selbstständige mit dabei haben. Wir haben viele Gründer hier, wir haben viele Unternehmer hier oder auch solche, die es noch werden möchten. Und ja, dementsprechend möchte ich heute einmal mit dem lieben Alexander Keck, darüber sprechen, wie man eigentlich seine Unternehmen am besten bauen kann, im Sinne ja, der Gestaltung des Unternehmenskonstrukts, als auch die steuerliche Gestaltung und wie man dann daraus auch wenn man dann die ersten Euros verdient hat oder auch ein paar mehr, wie man dann daraus auch schön aus diesem Unternehmenskonstrukt heraus investieren kann und sozusagen das Geld wieder sinnvoll anlegen kann. Ja, und dementsprechend Alexander Keck hier heute bei mir, Macher von Unternehmergold. Du hast auch ein Buch geschrieben, Alex, das heißt weniger Steuern und mehr Vermögen, wie du als Unternehmerin mehr aus deinem Geld machst. Und dein Spezialgebiet ist eben genau das, was ich gerade so aufgezählt habe. Herzlich willkommen, Alex. Schön, dass wir uns mal darüber unterhalten können.
Danke, Michael. Ich freue mich auch.
Cool. Ja, erzähl mal. Wir sind ja so ein bisschen ins Gespräch gekommen nach der Folge, die ich mit Christoph Jun gemacht habe. Das war Folge 327. Und die hieß Weniger Steuern als Unternehmer. Und da haben wir so ja, sieben Kniffe sozusagen, habe ich damit mit Christoph besprochen, wo es darum ging, wie man eben als Unternehmer sich auch das Ganze einigermaßen klug aufbauen kann, welche Steuersparmodelle es da so gibt. Und da ging es dann unter anderem darum, dass der Christoph gesagt hat, dass man aus seiner Holding heraus, wir werden gleich nochmal auf das Thema genauer eingehen und uns mal so dieses Holding-Modell nochmal genauer hier anschauen, aber grundsätzlich hat er gesagt, dass man aus seiner Holding heraus am besten vor allen Dingen in Growth-Aktien investieren sollte und nicht so viel in Dividendenaktien, sondern dass man Dividendenaktien eher aus dem Privatvermögen sozusagen heraus machen soll. Ne? Wir gucken uns das alles gleich nochmal im Detail an. Auf jeden Fall sind wir darüber dann ja ins Gespräch gekommen und du hast dann gesagt, es kann auch total Sinn machen, auch aus der Holding heraus in Dividendenaktien zu investieren und hast mir dann auch erklärt, warum das sinnvoll sein könnte und da will ich auf jeden Fall gleich dann mit dir auch nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Aber erzähl uns doch mal ganz kurz, zum Start einmal, wie hast du eigentlich deine eigenen Firmen aufgebaut? Wie sieht eigentlich dein eigenes Firmenkonstrukt so aus?
Ja, ich empfehle im Buch ein klassisches Holding-Konstrukt und entsprechend habe ich das selbst auch so aufgebaut. Das heißt, meine operative GmbH, Unternehmergold GmbH, die gehört zu 100% meiner Holding.
Ja.
Und die Holding gehört mir auch. Ja, das heißt, also ich habe sonst keine weiteren Gesellschafter in der operativen GmbH drin. Deswegen ist das quasi eine 1:1 Modell runtergezogen. Ich bin eine natürliche Person und habe halt noch zwei juristische Personen, die GmbHs dann mit dabei.
Genau, wobei technisch dir ja nur die Holding gehört, dir als natürliche Person, ne?
Richtig, genau. Aber ich bin ja auch wirtschaftlich, auch in der operativen GmbH letztendlich wirtschaftlich berechtigter, weil ich natürlich durchgreifen kann.
Mhm. Ja, lass uns doch jetzt direkt einfach schon mal das Holding-Thema besprechen. Was ist genau der Sinn davon? Warum sollte ich mir zwischen mich als natürliche Person und die Firma, mit der ich eigentlich meine Geschäfte mache, warum sollte ich mir noch eine Firma dazwischen packen?
Ja, genau. Also der erste Schritt ist ja schon mal, dass du spätestens, wenn du erfolgreich bist, das heißt mit der operativen Firma erfolgreich bist, dass du da auf jeden Fall auch eine GmbH haben solltest, also eine Kapitalgesellschaft, weil die GmbH nur mit 30% besteuert wird und entsprechend weniger als der Spitzensteuersatz, wenn dein persönliches Einkommen besteuert wird.
Ja.
So. Und dann ist es aber so, dass letztendlich ja viele Steuerberater auch sagen, ja, aber letztendlich ist die GmbH Besteuerung insgesamt eher bei 50%, weil du nochmal zusätzlich zu den 30% nochmal dann Abgeltungssteuer zahlen musst, wenn du Gewinne entnimmst. So.
Die liegt bei 25 dann von dem, was noch übrig bleibt, oder?
Genau, 25, genau, 25% plus Soli landet man halt bei Pi mal Daumen 50%. So, und das ist zwar technisch gesehen richtig, aber das Grundprinzip der GmbH sollte sein, dass du nie ausschüttest, weil Ausschüttungen quasi das Teuerste sind, was du machen kannst. Und damit du, also du solltest nicht an dich persönlich ausschütten und deswegen die Holding dazwischen. Mit einer Holding kannst du fast steuerfrei die Gewinne aus der operativen GmbH an deine Holding ausschütten. Das heißt, du kannst da weiterhin den Steuervorteil auch der GmbH verteidigen, vermeidest diese Abgeltungssteuer. Und dadurch, dass die Holding zu 100% gehört, ist das zwar nicht auf deinem Privatkonto, aber du kontrollierst die Holding und das Vermögen der Holding weiterhin.
Und ich kann damit dann weitere Sachen machen, über die wir gleich auch noch sprechen werden. Aber
Genau.
nochmal zusammenzufassen, das heißt, von dem Geld, was ich mit meiner operativen Firma erwirtschaftet habe, den Gewinn, den ich dort erwirtschaftet habe, da zahle ich 30% in Deutschland Körperschafts- und Gewerbesteuer, ne? In Österreich zum Beispiel wäre es dann nur die Körperschaftssteuer, da gibt es ja keine Gewerbesteuer. Und dabei bleibt es dann im Prinzip, ne? Dann kommen nochmal irgendwie 1,5% dazu, wenn ich es jetzt dann ausschütte an die Holding, aber im Prinzip
Ja.
bleibt es dann bei diesem Betrag und ich muss eben nicht nochmal diese 25% Abgeltungssteuer zahlen, um es an mich persönlich auszuschütten, ne?
Ganz genau,
Und
ja.
jetzt sagst du, der Sinn von einer GmbH sollte sein, nie auszuschütten. Das heißt, das würde ja bedeuten, ich würde im Prinzip ja für immer die Kohle in meiner Holding lassen. Was mache ich dann, wenn ich die Kohle irgendwann mal brauche?
Ja, wenn du sie brauchst, dann zahlst du sie aus, idealerweise als Gehalt. Genau, weil du letztendlich, es gibt halt unterschiedliche Wege, wie du an das Geld der GmbH rankommst. Das eine ist die Ausschüttung, die solltest du vermeiden, weil es steuerlich teuer ist. Das zweite sind Gehaltszahlungen. Die versteuerst du ganz normal persönlich. Und du musst halt auch das, was du für deinen persönlichen Lebensunterhalt benötigst, also für deinen Privatkonsum, das musst du natürlich auch persönlich versteuern und als Gehalt auszahlen. So.
Genau, das würde ich mir ja aber im Optimalfall, solange zumindest meine operative noch läuft, würde ich mir das ja aus der operativen direkt auszahlen, ne? Also da würde ich mir dann ja direkt mein Gehalt aus meiner operativen GmbH auszahlen und dann ist es ja daraus dann direkt schon an mich ausgeschüttet, ne?
Genau. Du kannst aber zusätzlich halt auch, wenn dir die operative GmbH vielleicht nicht alleine gehört und du da nicht flexibel den Hebel bewegen kannst, könntest du halt auch einen Anstellungsvertrag, auch einen zusätzlichen Anstellungsvertrag mit deiner Holding GmbH machen und dir darüber auch etwas auszahlen. Also da bist du ja relativ flexibel mit den zwei Gesellschaften. Aber das heißt, alles das, wenn du sagst, ja, wie komme ich denn an die Kohle ran, wenn du sie brauchst? Da gibt es eigentlich nur zwei Dinge. Wozu brauchst du denn das Geld? Das eine ist Konsum, dein Lebensunterhalt. Das musst du persönlich versteuern und irgendwie als Gehalt oder andere Einkommen natürlich auszahlen. Und das zweite ist für Investitionen. So, und Investitionen. Die musst du aber nicht unbedingt als Gehalt auszahlen oder ausschütten, sondern da kann dir die GmbH, also in dem Fall dann wahrscheinlich die Holding GmbH, kann dir auch ein Darlehen geben. Ja, wenn du jetzt privat eine Immobilie kaufst, dann gibt dir die GmbH ein Darlehen. Das für die Bank ist das. Sieht das aus wie Eigenkapital, die sieht ja nicht, wo das Geld herkommt. Aber der Vorteil ist, dieses Eigenkapital wurde halt vorher nur mit 30% versteuert und nicht wie sonst halt meist eher in Richtung Spitzensteuersatz oder halt genau
Ja.
Spitzensteuersatz. Ja, also insofern hast du halt deutlich mehr Eigenkapital, beziehungsweise du musstest weniger Gewinn erwirtschaften, um das Eigenkapital zu erreichen.
Ja. Ist das nicht der Punkt, wo viele, sagen wir mal, Oldschool-Steuerberater sagen würden, oh, hier dir selbst da jetzt aus deiner eigenen Holding einen wahrscheinlich noch sehr günstigen Kredit zu geben, eigenes, sozusagen eigenes Darlehen an dich selbst zu geben, das kann auch vielleicht nach hinten losgehen und als eine verdeckte Gewinnausschüttung vielleicht vom Finanzamt deklariert werden?
Also das ist eigentlich das ist gang und gäbe. Also nicht nur dann mit der Holding, da sind vielleicht nicht alle so firm, aber dass Gesellschafter einer GmbH Darlehensvereinbarung haben, entweder
Genau, also rein in die
Kapital
Firma rein, das ist
reingeben,
ja, genau, das ist ja eigentlich
genau,
Standard, ja.
oder auch raus, ist Standard. Natürlich, da hast du vollkommen recht. Da muss man halt darauf achten, dass man den Fremdvergleich einhält. Das heißt, gerade aus der Rolle, du bist Geschäftsführer der Holding und musst quasi darauf achten, als Aufgabe für Pflicht des Geschäftsführers Kapitalerhaltung und dass du halt mit dem Geld ordentlich umgehst. Und das heißt natürlich, dass du zum Beispiel eine Bonitätsprüfung machen musst. Das heißt also von dir selbst, ne? Als Geschäftsführer musst du Bonitätsprüfung des Darlehensnehmers, was du als natürliche Person bist, machen. Du musst darauf achten, dass der Zinssatz angemessen ist und dass das letztendlich also für die GmbH auch kein schlechtes Geschäft ist, ne? Also wenn die GmbH irgendwo anders bessere Zinsen bekommt, dann sagt das Finanzamt, ja gut, das würde ein normaler Geschäftsführer, wenn du normal wirtschaftest, würdest du das nie machen. Das ist ein schlechtes Geschäft. Das hast du nur gemacht, weil du auch Gesellschafter bist. Das muss man natürlich verhindern, aber das ist ja trotzdem immer noch deutlich besser, selbst wenn man auch einen vernünftigen Zinssatz macht und sagt, 1% über Euribor beispielsweise ist immer noch ziemlich niedrig. Und ist immer noch besser, als wenn du das Kapital
Bei
privat
wie viel wäre
versteuert
man da
hättest.
jetzt aktuell? 1% über Euribor? Was wäre das dann in der Realität gerade? Das wäre doch dann eigentlich nur 1% ungefähr, oder?
Genau. Also es ist ja, wir sind ja bei null Zinsen. Ich weiß nicht, wo der Euro-Bau liegt, aber es ist halt sehr, sehr
Und
gering,
das
ja.
würde, das denkst, würde das auch jetzt schon funktionieren? Also klar, reingeben, auf jeden Fall, reingeben für 1%. Ich glaube, das ist easy, ne? Aber dann auch aus der Firma raus an mich selbst. Oder würde ich da jetzt eher mal auf so eine Kreditpreisvergleichsseite gehen und gucken, was da jetzt so die aktuellen Zinssätze wären für mich und dann steht dann da vielleicht 2, 3, 4% oder so und sollte ich dann eher vielleicht so einen Zinssatz mir dann selbst geben, wenn ich aus der Firma an mich persönlich gebe, damit halt dieser Fremdvergleich sozusagen
Ja, also
stattfindet.
da ist der Fremdvergleich insbesondere wichtig aus der GmbH-Sicht. Und da ist eher die Frage, wenn die GmbH, also gerade, ne, in der Holding liegt dein Vermögen, da sind die Gewinnausschüttungen aus der operativen GmbH aufgelaufen. Das heißt, die Holding steht vor der unangenehmen Aufgabe, zu sehen, was sie mit dem Vermögen macht und wo das ne, wie sie mit dem Geld wirtschaftet. Und da kann man natürlich investieren, aber da wird halt auch was auf dem Bankkonto liegen. Und insofern, anstatt dass das irgendwo auf einem Tagesgeldkonto liegt, kann sie mit einem besseren Zinssatz ein gutes Geschäft machen, indem sie das dir zur Verfügung stellt. Also das geht auch. Aber weil das halt so ein spezieller Fall ist, bin ich gerade dabei, mit einem Kooperationsanwalt da so einen Mustervertrag
Ah, das ist
zu
cool.
machen, in beide Richtungen und genau mit dieser genauso genau für diese Rolle, wo du letztendlich eine Anleitung hast, was musst du eigentlich befolgen? Das Rahmendarlehen ist genauso formuliert, sodass das für dich einerseits am einfachsten ist und andererseits, dass du die nötige Dokumentation hast, falls mal eine Betriebsprüfung kommt, dass du dann auch nachweisen kannst als Geschäftsführer, nee, ich habe alles gemacht, Bonität geprüft, Die GmbH kann sich das leisten, das Vermögen wird, das nette Vermögen wird erhalten und so weiter und so fort, damit das letztendlich einfach ist und du als auf der sicheren Seite bist.
Ja, das mit der Bonitätsprüfung, das stelle ich mir auch noch irgendwie kompliziert vor. Aber wahrscheinlich ist es gar nicht so kompliziert, ne?
Einfach nee. Mal. Nee, ja. Schufa und vielleicht eine Vermögensaufstellung, da kommt man schon. Ja. Kommt man ja, okay. Schon gut weiter.
Finde ich cool, dass du da so einen Mustervertrag machst oder so ein, ja, im Prinzip so eine Musteranleitung. Ja. Weil das ist grundsätzlich natürlich schon ein super attraktives Modell, ne? Wenn ich mir halt vorstelle, dass ich aus meiner Holding an mich persönlich erstmal zu einem relativ günstigen Zinssatz ausleihen kann. Mhm. Und dann das mit dem ausgeliehenen Geld privat weiter investieren kann und das natürlich in Dinge investieren kann, die tendenziell nochmal einen deutlich höheren Zinssatz bringen können, natürlich nicht müssen, kann Risiko ist immer, ist logisch, aber wenn man jetzt überlegt, das dann zum Beispiel einfach nur in ETFs zu investieren oder sogar in irgendwelche Krypto-Geschichten oder in P2P-Kredite oder sonst irgendwas, ne? Da kannst du natürlich relativ schnell dann auch schon deutlich höheren Zinssatz realisieren und dann kann das ja für alle schon irgendwie eine sehr lohnende Geschichte sein, sowohl für die Firma als auch dann für dich persönlich.
Genau, ja. Und also gerade, weil das halt auch Investitionen sind und du gut investierst, kannst du natürlich auch das Darlehen dann auch zurückzahlen. Ne? Ja. Also wenn du eine Immobilie kaufst damit und du verkaufst die Immobilie nach 10 Jahren, kannst du natürlich auch privat das Darlehen ablösen,
ja.
Und zurückzahlen und das bei den anderen Investitionen natürlich auch. Also du musst... Ja. Diese Rückzahlfähigkeit ist natürlich ganz, ganz wichtig auch.
Ja, okay. Jetzt ist es ja so, viele haben auch eine GmbH gegründet, die ihnen erstmal direkt gehört. So haben wir es damals auch bei unserer ersten Firma gemacht. Mhm. Da war uns das Holding-Modell, ja, vielleicht schon mal von gehört, aber uns war noch nicht so bewusst, warum das überhaupt sinnvoll sein könnte. Und dann, waren wir natürlich in der Bredouille, als wir dann sozusagen von Daimler übernommen wurden und da der Exit dann stattgefunden hat. Da,
ja.
Genau, da wäre dann natürlich das schon direkt ins Spiel gekommen, weil das, was du am Anfang erzählt hast, dass sozusagen die Ausschüttung ja fast zum Nulltarif dann möglich ist, das gilt eben auch für den Verkauf, also für den Verkauf der Unternehmensanteile. Ne? Übrigens, Fun Fact, in Österreich gilt das nicht. Da gilt es zwar auf die sozusagen auf die Ausschüttung der Dividende, aber nicht beim Verkauf. Das ist schon, finde ich kurios, ne? Weil dann im Prinzip wird ja alles dann doppelt versteuert. Und ja, und jetzt fragt man sich natürlich, wenn ich jetzt schon eine GmbH habe, kann ich da jetzt einfach noch eine Holding dazwischen schalten? Kann ich jetzt einfach irgendwie meine bestehende GmbH an eine Holding verkaufen, um genau von diesem Effekt zu profitieren? Oder wie würde ich sowas jetzt am klügsten machen?
Ja. Also kannst einen Anteilstausch vornehmen, so heißt das. Das heißt also, du verkaufst das nicht, sondern du tauschst die Anteile deiner Operativ GmbH gegen Anteile dann an einer neu gegründeten Holding GmbH. Mhm. Und das kannst du steuerfrei machen, wenn dir mehr als die Hälfte der Stimmanteile gehört. Mhm. Ja, also das heißt, 50% reichen leider nicht, sondern 50% plus eine Stimme, dann kannst du das jederzeit steuerfrei machen.
Ja.
Wenn du zu zweit gegründet hast und beide 50% haben, dann geht das nicht mehr steuerfrei. Dann käme das einem, wäre das vergleichbar mit einem Verkauf an die Holding und würde so versteuert. Und das wird dann meistens, also wird dann nach dem Ertragswertverfahren gemacht.
Ja.
Da wird der...
Oder wird es auch dann ziemlich teuer, oder?
Ja, kommt drauf an. Also da wird der Durchschnitt der letzten...
3 Jahre, also
gewinnt,
ich.
Ja, genau. Mhm. Der Gewinn, durchschnittliche Gewinn der letzten 3 Jahre genommen. Und dann mal 13,75, also knapp 14, multipliziert. Und da ist natürlich die Frage, wo du gerade stehst. Ne? Also wenn du halt schon, wenn das Unternehmen schon ordentlich Überschüsse erzielt seit einigen Jahren, dann wird das teuer. Wenn du aber merkst, Ich habe jetzt hier schon gegründet, aber das Wachstum kommt noch, beziehungsweise an sich funktioniert es, aber wir sind noch nicht profitabel.
Ja.
Dann wäre das natürlich ein guter Moment, in das Modell zu wachsen, zu wechseln, weil natürlich, wenn der Gewinn noch bei 0 liegt, dann ist 0 mal 14 ist auch 0 und dann hast du nichts zu versteuern.
Ja, verstehe.
Aber ansonsten ist meine Empfehlung, wenn du gerade auch gründest, wenn du mit anderen gründest und nicht die Mehrheit der Anteile hast, auf jeden Fall gleich mit Holding gründen. Mhm. Das heißt also erst die Holding und dann die operative Gesellschaft. Das kann man auch.
Kann man aber sogar im selben Notartermin machen, ne?
Genau, das kann man direkt hintereinander wegmachen. Und nur wenn du die Mehrheit der Anteile hast oder zum Beispiel dann alleine gründest, eine Ein-Personen-GmbH gründest, dann hast du quasi Zeit, kannst die Holding jederzeit zwischenziehen. Mhm. Mit dem Unterschied, muss man dran denken, und das ist nicht so einfach vorauszuplanen, wenn es die Möglichkeit gibt, so wie bei dir, dass du vielleicht innerhalb von 7 Jahren nach der Übertragung verkaufst, dann
passiert mir dasselbe wie in Österreich, oder? Dann gilt es auf einmal nicht mehr.
Genau, dann wird halt ein Teil der Steuervorteile der Holding, die musst du dann halt nachversteuern, ja, weil dem Fiskus ist nicht dran gelegen, dass halt jeder kurz vor Verkauf nochmal eine Holding dazwischen schaltet und dann von quasi irgendwie einem Viertelbesteuerung auf 1,5% geht. Deswegen gibt es da so einen Übergangszeitraum und da sollte man halt gut planen oder für sich einschätzen, wo die Wahrscheinlichkeit liegen. Und wenn man halt eher so in einem Startup-Bereich unterwegs sind, wo auch Exits früher kommen können, nicht häufig sind, dann macht das schon Sinn, direkt über die Holding zu gründen, eine Beteiligungsgesellschaft zu machen. Und wenn man ein anderes Modell hat und sagt, okay, ich mache das quasi, bis ich das an Nachfolger übergebe und ich habe auf jeden Fall mehr Zeit als 7 Jahre, dann hat man auch ein bisschen Zeit, die Holding noch einzuziehen.
Ja. Und grundsätzlich könnte man doch eigentlich jedem, ganz grundsätzlich erstmal natürlich sozusagen Einzelfall, kann man sich immer nochmal angucken, aber grundsätzlich jetzt einfach jedem, der eine GmbH direkt hält und eigentlich egal, ob er gerade erst gestartet ist oder schon zig Millionen Business hat, da jetzt noch eine Holding dazwischen zu schalten, und es kann ja auch einfach eine UG beispielsweise sein, kannst du gleich nochmal was zu sagen, ob das stimmt, aber ich meine, das Ding tritt eh nicht nach außen auf, so ist dann auch egal, ob das eine GmbH oder eine UG ist, und eine UG hat man halt schnell gegründet für ein paar hundert Euro, und dann kommt ja nicht nur der Effekt dazu, dass ich die Dividenden sozusagen nahezu steuerfrei ausschütten kann und im Unternehmensverkaufsfall das Ganze nahezu steuerfrei machen kann, sondern ich trenne ja auch noch das Risiko, ne, für das Cash auf dem Konto beispielsweise, ne?
Genau. Deswegen bin ich auch so ein Fan der Holding und ich habe das Buch geschrieben, um gerade das Modell bekannter zu machen und das davon loszulösen, dass man immer denkt, Holding hat was mit Großkonzern zu tun oder mit mit Gewinnverschiebungen von amerikanischen oder sonstigen Konzernen, die dann über Holdingstrukturen Gewinne nach Luxemburg oder Niederlande oder sonst wo hinziehen.
Ja.
Nein, sondern das ist ein ganz übliches Modell und das kann im Prinzip jede Unternehmerin, jeder Unternehmer auch für sich nutzen. Und ich sitze in Berlin und da ist das quasi in der Startup-Kultur ist das eigentlich gang und gäbe, dass alle Startup-Gründer, Gründerinnen über eine Holding oder eine Beteiligungs-UG gründen, weil natürlich immer der Exit, der lockt, und darauf bereitet man sich vor, auch wenn es in den meisten Fällen nicht zum Exit kommt. Aber die ganzen Handwerksbetriebe Digitalagenturen und, also solide, hochprofitable Geschäftsmodelle, da haben viele Unternehmerinnen und Unternehmer halt einfach keine Holding, sondern zahlen sich das als Gehalt aus oder schütten es aus und zahlen halt viel, viel mehr Steuern. Deswegen, also ich bin so wie du großer Fan der Holding und kann dann nur dafür werben.
Ja.
Ja, und das kann.
Sag mal.
Genau, und das kann auch eine UG sein.
Ja.
Siehst du vollkommen richtig. Also die UG ist eine kleine GmbH. Und wenn du also nicht nach außen hin trittst, dann ist auch dann nützt du das höhere Ansehen der GmbH auch nicht so wahnsinnig viel. Dennoch würde ich sagen, meistens musst du sowieso genug Geld reinlegen, auch wenn du zum Beispiel in Staffette, also direkt hintereinander gründest und die Hälfte an der GmbH übernimmst und dafür 12.500 Euro einlegst, na, dann kannst du mit dem Kapital eigentlich auch vorher gleich eine Beteiligungs GmbH machen und keine UG. Also die meisten können eigentlich, ich würde sagen, wenn du es kannst, mach es gleich, aber bei der Beteiligungs oder Holding interessiert es im Prinzip keinen und kaum jemand sieht es, dass das eine UG ist oder und keine GmbH.
Ja, genau, okay. Ja, genau, alles klar. Das war auch so ein bisschen mein Eindruck, dass es gerade in der Technologie- und Startup-Szene, da bei dir in der Berliner Szene, dass es da gang und gäbe ist, aber ja, das halt noch nicht immer so war, ne? Und es viele mittelständische Betriebe gibt und so, wo eben noch keine Holding zwischen dem Unternehmer als Person und seinem Unternehmen steckt, ne? Und umso mehr hat mich das auch, also gerade weil du auch sagst, na klar, in der Tech- und Startup-Szene ist natürlich das Thema Exit und Unternehmensverkauf schon für viele deutlich realer und näher so, ne? Und deshalb denken die von Anfang an mit daran. Und deshalb hat mich das auch tatsächlich gewundert, dass es das sozusagen auf den Fall des Unternehmensverkaufes so in Österreich nicht gibt, sondern dass man da tatsächlich dann auch aus der Holding heraus nochmal Steuern drauf zahlen muss auf den Unternehmensverkauf. Wobei eigentlich fand ich Österreich in gewissen oder in vielen Teilen eine ganz, ganz gute Start-up-Politik fährt. Zum Beispiel jetzt gerade kürzlich oder jetzt die Tage kam raus, dass sie sich jetzt auch nochmal überlegt haben, wie die Kryptobesteuerung in Zukunft aussehen soll und so. Und das scheint jetzt auch ein relativ attraktives Modell zu sein und auch ein sehr sicheres Modell für Gründer. Und ja, dementsprechend, also falls irgendein österreichischer Politiker zuhört, ich wette, das ist einfach noch so ein Relikt von damals und es hat sich einfach wahrscheinlich noch keiner Gedanken drüber gemacht. Da könnte man auf jeden Fall mal dran drehen, würde ich sagen.
Also ich kann zu Österreich ehrlicherweise gar nichts sagen. Ja. Ich fokussiere voll auf Deutschland. Das ist für mich erstmal Komplexität genug und meine Firmen sind quasi hier. Deswegen ist für mich auch klar, dass die, beziehungsweise ich lebe hier und mein operatives Geschäft ist hier. Deswegen ist klar, dass ich dann auch hier meine Holding habe. Ja. Genau, also zu Österreich, da kriege ich immer wieder mal Anfragen und ich habe überlegt, da auch quasi mal eine Anpassung zu schreiben, beziehungsweise das dann eine Österreich-Version des Buches zu machen, aber dazu bin ich noch nicht gekommen.
Ja, klar. Nee, ich wollte es auch nur mal so als kleinen Fun-Fact droppen, was ich irgendwie ganz spannenden Fakt eigentlich fand. Alright. Jetzt vielleicht, bevor wir dann ins Thema Investieren reingehen, lass uns doch nochmal ganz kurz einmal diesen Vergleich aufmachen zwischen Personengesellschaft und GmbH. Also wir haben jetzt festgestellt, wenn ich eine GmbH gründe, dann macht es eigentlich Sinn, auch egal in welchem Fall, direkt eine Holding dazwischen zu schalten oder wenn ich schon eine habe, dann jetzt noch eine dazwischen zu legen. So. Wann macht es denn überhaupt Sinn, eine GmbH zu gründen, also eine Kapitalgesellschaft zu gründen? Und wann bleibe ich vielleicht lieber Einzelunternehmer, also Personengesellschaft?
Ja, also aus meiner Sicht ist eine Einzelunternehmung, das ist eine Rechtsform eher für Selbstständige. Das heißt, wenn du in einem Zeit-für-Geld-Modell bist, dann mag das für dich die richtige Form sein. Du bist also damit relativ dicht dran, auch an der Besteuerung, wie auch Angestellte besteuert werden.
Ja.
Wenn du dich aber weiterentwickelst, von diesem Zeit für Geld dich löst, mehr Produkte hast, deine Leistung produktisierst, also die Wertschöpfung von dir als Person teilst, dann passt das unter, dann passt die GmbH für dich als Unternehmer deutlich besser, weil die GmbH ja auch bedeutet, dass dein Unternehmen mit der GmbH eine eigenständige Rechtspersönlichkeit bekommt, also eine rechtliche, eine juristische Person ist, getrennt von dir als natürlicher Person. Und diese, das ist so die, allein mal so der mentale Aspekt, zu sagen, ich trenne das Unternehmen von mir sowohl in der Wertschöpfung als auch rechtlich, passt für mich, für Unternehmer besser. Das ist das eine. Das zweite, wenn dein Geschäft wächst, wachsen in der Regel Risiken und Verpflichtungen auch mit. Insofern macht das meistens dann auch Sinn, nochmal deutlich mehr, als wenn du ganz am Anfang stehst, eine Haftungsbeschränkung einzubauen. Und bei ganz vielen Geschäftsmodellen denkt man vielleicht erstmal nicht an die Haftung, auch wenn man jetzt vielleicht Beratung macht oder Coaching oder so, dann ist das vielleicht noch überschaubar. Aber das ist ja das Ding mit der Haftung, dass man oftmals auch gar nicht einschätzen kann, was kann dann eigentlich passieren? So, und es reicht ja schon, ob das nur gerechtfertigt ist oder nicht, aber wenn man verklagt wird, dann können da hohe Kosten auf einen zukommen. Und deswegen sage ich, also auch da, das macht halt Sinn, die Haftungsbeschränkungen der GmbH mitzunehmen. Ja, die GmbH haftet nur mit dem Vermögen, das in der GmbH ist, während du in der Einzelunternehmung bist du immer mit allem dran, was du hast und darüber hinaus. Also du haftest nicht nur mit deinem Vermögen, das du gerade hast, sondern gegebenenfalls auch mit deinem zukünftigen Vermögen, oder musst letztendlich in die Privatinsolvenz gehen. Also auch da ist das eigentlich für mich als Unternehmer ist ganz wichtig. Ich bin bereit, Risiken einzugehen, aber ich möchte da unbedingt auch eine Brandmauer haben zu meiner persönlichen Existenz. Ja, also wenn ich immer mit allem an der Klippe stehe, dann bin ich vielleicht dann auch zu zögerlich. Also ich möchte wissen, wie groß ist der Einsatz? Und das weiß ich halt in der GmbH, weiß ich, wie groß der Einsatz ist, nämlich genau das, was da in der GmbH gerade drin ist und auch nicht mehr. So, das ist die Haftungsbeschränkung. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist, dass du, hatten wir anfangs gesagt, dass du halt in der GmbH niedriger besteuert wirst, nämlich nur mit 30% und nicht halt mit 42% im Spitzensteuersatz. Die drei Punkte sind es, wo ich sage, so spätestens, wenn du erfolgreich bist, solltest du eine GmbH haben.
Das heißt, ja, und verstanden, steuerlich fängt das Ganze dann ja dann Sinn an zu machen, fängt es an Sinn zu machen, wenn mein persönlicher Steuersatz die 30% überschreitet, nicht wahr?
Genau, also das ist richtig, so ab in Deutschland ab circa 30.000 Euro, ne, wir haben ja einen progressiven Steuersatz, und wenn dein persönliches Einkommen die 30.000 überschreitet, dann ist der Grenzsteuersatz über 30%. Das heißt, also jeden weiteren Euro besteuerst, der wird im privaten oder im persönlichen Einkommen höher besteuert als in der GmbH.
Ja. Und jetzt müsste man gucken, wo der Durchschnittssteuersatz bei circa 30% liegt. Und dann ab dem Moment praktisch würde es jetzt rein steuerlich betrachtet Sinn machen, dann eher eine Kapitalgesellschaft zu machen, ne?
Ja, ich würde, meine Faustformel ist da anders. Nochmal davon
Hau sie
ausgehend,
raus.
genau, davon ausgehend, das, was du persönlich brauchst, dein Konsum, musst du privat versteuern. So, und das sind dann, die meisten brauchen mehr als 30.000. Nehmen wir mal vereinfacht gesagt, brauchst du 60.000 Euro vor Steuern. So, das musst du privat versteuern. Als Gehalt dann in der GmbH. Und das heißt dann auf das, was darüber hinaus, über deinen Lebensunterhalt hinausgeht, das ist ja das, was du üblicherweise investieren würdest. Sparen, investieren, wie auch immer, was auch immer du davon machst, also deine Sparinvestitionsquote. Und nur das kannst du in der GmbH lassen. So, und dadurch, dass wir jetzt gesagt haben, 60.000 Euro an der Grenze, das heißt, das würdest du halt normalerweise im Spitzensteuersatz im persönlichen Einkommen versteuern. Und wenn du 10.000 Euro vom Spitzensteuersatz in die GmbH verlegen kannst in der Besteuerung, sparst du darauf 1.200 Euro.
So. Ja.
Und diese 1.200 Euro sind so Pi mal Daumen die Mehrkosten, die du mit einer GmbH hast. Deswegen, Faustformel, wenn du, sobald du 10.000 Euro mehr verdienst pro Jahr, als du für deinen Lebensunterhalt benötigst, hast du die Kosten der GmbH raus und alles andere für jede weitere 10.000 Euro spart dir die GmbH 1.200 Euro. Das heißt, du hast 1.200 Euro Steuern in Vermögen gewandelt und kannst diese mehr investieren, als du das im Privatvermögen gekonnt hättest.
Ja, coole Faustformel mit den 10.000 Euro. Ich weiß leider nicht mehr, wer dieses Zitat gebracht hat, vielleicht weißt du es ja noch, aber es gab ja dieses Zitat, da hat irgendwer mal, wurde gefragt, was haben sie eigentlich mit ihrem ganzen Geld gemacht, mit all den Millionen, die sie da verdient haben, hat er gesagt, ja, das meiste habe ich für Autos, Alkohol und Frauen ausgegeben und den Rest habe ich einfach verprasst.
Ja. Ja,
weißt du, wer es war? Nee, ne?
Fußballer irgendwie?
Keine Ahnung.
Ja.
Aber, ey, und den Rest habe ich einfach verprasst.
Klingt wie Fußballer aus den 80ern.
Ja. Ja, ja, sehr gut. Genau. Alright. Ja, gut. Und dann mein optimales Gehalt als Geschäftsführer, GmbH-Geschäftsführer, praktisch für meine Lebenshaltungskosten, das liegt dann auch so bei um die 60.000 oder so, ne, wenn ich das jetzt mal so herleite.
Also wenn du weniger brauchst, dann weniger. Ja, einfach weil, wie gesagt, am besten ist immer diese 30.000 Euro solltest du immer persönlich versteuern.
Ja.
Haben wir ja vorher gesagt, weil so bis 30.000 Euro zahlst du persönlich weniger Steuern als in der GmbH.
Mhm.
Also das solltest du immer persönlich versteuern, wenn du also keine anderen Einkommensquellen hast, zum Beispiel, weil du nicht irgendwie privat noch eine Wohnung hast, die du vermietest, dann solltest du dir außer GmbH wenigstens die 30.000 Euro auszahlen.
Ja.
Aber auch nicht mehr, als du zum Lebensunterhalt benötigst, weil du natürlich so viel wie möglich in der GmbH versteuern willst. Deswegen.
Ich meine nur, dass eigentlich ab 60.000 wird es dann eigentlich relativ ungünstig, so steuerlich. Und eigentlich, wenn es geht, sollte man da sein Cap machen, oder?
Ja, oder auch vorher, wenn du nur 40.000 für den Lebensunterhalt benötigst, dann warum 60.000 auszahlen?
Ja, klar, ja, logisch.
Wenn du ja auch dazwischen schon den Steuervorteil.
Es gibt ja welche, die zahlen sich halt 120.000 als Geschäftsführergehalt aus oder so, ne? Und das ist eigentlich ja sinnlos, ne? Weil das lasse ich ja lieber in der GmbH drin. Außer klar, ich brauche die Kohle halt, klar, Lebenshaltung etc. Autos, Alkohol, Frauen verprassen, logisch.
Ja.
Aber so grundsätzlich, wenn ich es nicht brauche, kann ich es eigentlich alles drin lassen, ne? In der Firma.
Genau. Also der Grundsatz ist wirklich die Unterscheidung zwischen Investitionen und Konsum.
Ja,
und wenn du das hast, wie gesagt, der Konsum privat versteuern, alles, was du investierst, kannst du auch dann über Darlehen machen.
Ja.
Das ist der Unterschied. Und dann ist natürlich die Frage, ja, brauchst du wirklich 120.000 für den Konsum?
Ja.
Das zum einen. Und dann haben wir ja jetzt eher den Fall gemacht, wenn dir die operative GmbH zum Beispiel ja auch mehr oder weniger dann zu 100% gehört.
Mhm.
Wenn du jetzt noch andere Gesellschafter hast,
ja.
Dann bist du ja schon dafür, und du bist Geschäftsführer, dann ist der schon daran gelegen, möglichst gutes Gehalt rauszuhandeln für die Geschäftsführung. Und da habe ich halt auch, dafür habe ich im Buch die Geschäftsbesorgung durch die Holding beschrieben. Das heißt, anstelle, dass du bei der operativen GmbH angestellt bist, beauftragt die operative GmbH deine Holding mit der Geschäftsbesorgung.
Ja.
Dafür wird dann ein vernünftiges, faires Geschäftsführergehalt gezahlt, beziehungsweise eine Vergütung für die Geschäftsbesorgung bezahlt. Mhm. Das fließt dann an die Holding. Und du zahlst dir aus der Holding, du stellst dich also bei der Holding an und zahlst dir dann dort nur das aus, was du benötigst. Ja, dann kannst du darüber auch die Vergütung für die Geschäftsführung von der persönlichen Versteuerung erstmal trennen.
Ja, und das dürfte scheinselbstständigkeitsmäßig auch okay sein, weil ich am Ende ja doch wieder ein normal sozialbesteuerungspflichtiges Gehalt sozusagen mir auszahle aus der Holding dann einfach nur, ne?
Genau, wenn du vorher sozialversicherungspflichtig bist, dann bist du das auch weiterhin in der Holding. Also da kann man jetzt nicht, das kann man nicht damit umgehen.
Ja. Ja, okay. Okay. Ja, dann.
Wollen wir nochmal die Altersvorsorge? Das ist ja
Ja,
das, was
logisch.
mich.
Investieren. Jetzt kommen wir zum Thema
Ach so,
Investieren.
okay,
Ist es ja im Prinzip. Ist doch auch deine Altersvorsorge, ne?
ja.
Das ja noch. Ich habe dich ja schon gefragt. Okay, lass mal durchgehen. Wie sieht's aus der Holding jetzt heraus? Weil das ist dann ja, man nennt das Ganze ja auch die Spardosen GmbH. Und das ist jetzt dann ja meine Spardose, meine kleine persönliche Bank, wo dann rein
Genau.
ausgeschüttet wird.
Genau,
Ja, und
Privatbank finde ich ein bisschen solider als Spardose.
stimmt, ja.
Ich kenne Spardosen
Je nachdem.
GmbH,
Je
kenne ich
nachdem, in welchem Stadium man
insbesondere.
gerade ist.
Spardosen GmbH kenne ich eher aus der Perspektive von Angestellten, die gut verdienen, aber dann irgendwann sagen, okay, auch da lohnt es sich, irgendwann so eine Spardosen GmbH zu machen, weil ich im Prinzip ja bei Investitionen Steuervorteile habe. Aus einer unternehmerischen Sicht lohnt sich das halt viel, viel früher schon, weil im Prinzip ja eines deiner größten Vermögenswerte sind die Anteile an deinem operativen Unternehmen. So,
Ja, okay, alles
genau.
klar,
Und
meine
dann ist es
Privatbank.
eher Privatbank, genau.
Alles klar, meine Privatbank. So, und jetzt kann ich natürlich jetzt liegt da das Cash auf dem Konto von meiner Privatbank. Jetzt überlege ich natürlich, okay, was mache ich jetzt damit? Wie lege ich das jetzt smart an und umgehe damit im Optimalfall auch die Inflation, die jetzt irgendwie schon bei 4-5% liegt und wahrscheinlich jetzt auch absehbar nicht unbedingt wieder deutlich geringer wird, sondern tendenziell vielleicht eher noch einen Tick höher. Und ja, was kann ich dann so machen? Also ich habe dir ja schon an den Kopf geworfen, ETF, Gold, Immobilien, Kryptos. Jetzt hast du noch mir ein weiteres Modell mitgebracht, was wir gleich mal durchgehen. Und sag doch mal, was macht Sinn? Was kann ich machen aus meiner Holding heraus?
Ja, erstmal ist mein Ansatz, dass ich, worin du investierst, sollte nicht steuerlich getrieben sein, ja, sondern du entscheidest, welche Assetstruktur, was für ein Portfolio macht für dich Sinn und stellst dir dann die Frage, mache ich das, wer investiert? Du persönlich oder die Holding. Genau, und da können wir mal durchgehen. Also, wir haben Aktien, hattest du ganz zu Anfang angesprochen. Growth-Aktien, das heißt also, da, wo du dann eher auf Aktiengewinne spekulierst, die solltest du auf jeden Fall in der Holding kaufen, weil dort die Gewinne nur mit 1,5% statt mit 26,5% besteuert werden. Ganz klar.
Wieder selber Kasus, ne? Ich verkaufe Unternehmensanteile aus der Holding heraus, zack, praktisch fast keine Steuern, 1,5%. Okay, check. Ak
Genau.
Gross, Gross Aktien aus meiner Holding heraus.
Genau. Dividenden.
Ja.
So, bei Dividenden ist es so, bei der GmbH ist ja die Steuerung erstmal ganz einfach, denn in der GmbH wird grundsätzlich alles mit 30% besteuert. Also das kann man sich, wenn man sich fragt, ja, wie wird jetzt das besteuert oder wie wird Krypto besteuert, ist ziemlich einfach, 30%.
Ja.
Ja, es sei denn, es gibt Ausnahmen und die Ausnahmen, die wir jetzt besprochen haben, sind ja auch nur, die 1,5% sind ja auch nur, weil es ja schon mal in der Gesellschaft dann darunter besteuert wurde. Ja, okay, also Dividendenaktien, Dividenden werden in der GmbH mit 30% besteuert, während du im Privatvermögen nur die ja, Kapitalertragssteuer, also auch 26,5% bezahlst. Also bist du privat ein bisschen besser dran.
Ja.
Aber was sind denn eigentlich reine Dividendenaktien? Und ich hab spaßeshalber, also das erste Mal, als du das auch mit Christoph Jun besprochen hast, habe ich dir geschrieben, ja, was ist denn, wenn du in die Deutsche Telekom investierst und da doch mal die Aktie doch wächst.
Plötzlich legt die zu.
Genau. So, und ich habe mal geguckt, also die Deutsche Telekom hat in den letzten 5 Jahren rund 4% an Dividenden ausgeschüttet pro Jahr.
Ja.
Und tatsächlich eine Wertsteigerung erzielt von knapp 3% im Durchschnitt. So. Mhm. Und da ist das so, letztendlich die, auch hier Pi mal Daumen, die GmbH lohnt sich trotzdem, obwohl sie bei den Dividenden ein bisschen benachteiligt wird, aber nur knapp 4 Prozentpunkte, lohnt sich trotzdem, wenn die Dividenden nicht wenigstens 6-mal so hoch sind wie der Gewinn. Ja. Das heißt also, bei 4% Dividenden dürfte die Gewinnsteigerung müsste unter 1% sein, damit du privat besser läufst. Das heißt also, bei der Deutschen Telekom würdest du durch den großen Vorteil bei den Aktiengewinnen immer noch besser laufen. Und jetzt kommt's. Das andere ist auch, wenn du denn mal einen Gewinn hast, und nehmen wir mal an, du sagst jetzt, oh, jetzt ist die Deutsche Telekom irgendwie 15% gewachsen in den letzten 4-5 Jahren. Das war's jetzt. Du willst da raus, weil du denkst, da ist nicht mehr weiter drin. Dann bist du im Privatvermögen deutlich stärker, ist der Login deutlich stärker, denn sobald du die Aktie verkaufst, musst du die auf die Gewinne halt die Abgeltungssteuer zahlen.
Ja.
Während du in der GmbH bist du sehr flexibel. Du kannst kaufen, verkaufen. Dadurch, dass du auf Aktiengewinne nur 1,5% zahlst, ist das völlig egal. Du bist also, hast eine deutlich höhere Liquidität, beziehungsweise das Umschichten deiner Aktien kostet dich halt deutlich weniger. Und deswegen würde ich sagen, okay, auch wenn jetzt 4 Prozentpunkte, wenn es 4 Prozentpunkte mehr kostet, würde ich trotzdem überlegen, wenn du nicht denkst, dass da nie und nimmer ein Gewinn drin ist, oder wenn du denkst, dass die eher überbewertet ist, ist die GmbH trotzdem auch eine gute Alternative.
Ja, so. Ja, verstanden. Cool. Cool, dass du das nochmal so aufgedröselt hast. Ich glaube, dass das Modell, wo Jun dann ja auch so ein bisschen dran denkt in dem Moment, wenn er das sagt, macht Dividendenaktien lieber privat, ist ja auch, wenn ich mir einfach zum Beispiel ein Portfolio aus Dividendenaktien dahinlege, wo ich vorhabe, das nie wieder zu verkaufen, sondern einfach nur von den Dividenden leben möchte, sozusagen die Dividenden als mein normales monatliches Einkommen nutzen möchte, dann würde das doch durchaus Sinn machen, das privat zu machen, oder? Weil dann habe ich ja nur da die 26%. Dann könnte ich ja jetzt vielleicht sogar hier deine beiden Kniffe miteinander verbinden und mir aus der Holding einen Kredit an mich privat geben und mit diesem Kredit, den ich dann privat von der Holding bekommen habe, zum relativ günstigen Tarif, das dann in Dividendenaktien investieren, die mir dann jährlich meine 4-5% an Dividendenrendite zum normalen täglichen Leben reinspülen, oder? Dann wird das doch wieder Sinn machen, das privat zu machen mit den Dividendenaktien, oder?
Das ist richtig, aber trotzdem, wenn du dir die ersten 30.000 im persönlichen Einkommen, in der persönlichen Einkommensteuer, da bist du also immer noch günstiger. Das heißt, die solltest du dir immer auszahlen.
Ja,
okay. Und dann kannst du dann nochmal ausfüllen und sagen, okay, ich brauche 50.000 oder 60.000 und den Rest füllst du dann quasi mit Dividendenaktien auf. Das kannst du machen und dann ist es richtig, wenn du aus den Dividenden einen Teil deines Lebensunterhalts bestreiten willst, dann gleich privat, weil du dann diese zusätzliche Besteuerung vermeidest. Vollkommen richtig.
Ja. Okay, cool. ETFs, wie werden die in der Holding besteuert?
Ja, ist ein bisschen komplizierter, weil die ETFs, die Veräußerungserlöse, die sind leider nicht so befreit und dann gibt es eine Vorabbesteuerung.
Kurz an.
Vereinfacht gesagt, bei ETFs sind es 6 bis 7% sowohl bei Aktiengewinnen als auch bei Dividenden, wo die GmbH günstiger besteuert wird als im Privatvermögen. Also der Steuervorteil sind Pi mal Daumen 6 Prozentpunkte gegenüber dem Privatvermögen.
Das heißt,
also auch da
macht Sinn.
Genau, wenn du das langfristig, wenn du thesaurierst, also davon nichts rausziehen willst, auch nicht als Gehalt, dann macht das durchaus Sinn, das in der GmbH zu machen.
Okay, cool. Kryptos, Gold, nochmal ganz kurz, bevor wir dann noch auf deinen Spezialtipp kommen.
Genau, ja, Krypto, auch hier in der GmbH 30%, ganz einfach. Und im Privatvermögen, da wird sich noch einiges tun. Also aktuell ist ja, hast ja bei einer Halterdauer von über einem Jahr, sind die Gewinne steuerfrei. Das war ja bei Aktien auch mal so. Ja. Hat man da rausgenommen. Ich glaube, dass da die Besteuerung von Kryptos auch nochmal angepasst wird. Das ist ja eh so komisch, dass du auch da die Gewinne werden dann eher mit dem persönlichen Steuersatz besteuert, wenn du es privat versteuerst. Also wenn du es länger hältst, dann eher im Privatvermögen.
Ja. Gold ähnlich, ne?
Gold ähnlich.
Gleiche.
Genau, ja.
Alright. Immobilien vielleicht nochmal ganz kurz. Ja, eigentlich auch ganz spannend aus der Holding heraus, ne?
Genau, wenn das... auch hier ist es wichtig, im Privatvermögen hast du aktuell ja noch den großen Vorteil, dass Veräußerungserlöse nach 10 Jahren steuerfrei sind. Und das heißt, wenn es Privatgenussimmobilien sind, wo du quasi ja nur dann die Wertsteigerung dann hast, solltest du eher auch aus dem Privatvermögen kaufen und dann halt mit einem Darlehen aus der Holding, wie wir es schon gesagt haben. Wenn du hingegen Immobilien hast, bei denen du eher auf die Mietrendite gehst, die also vielleicht nicht in A-Lagen sind, wo du auf die Wertsteigerung abzielst, sondern eher in C- und D-Lagen, wo du sagst, Wertsteigerung, das Potenzial ist nicht so hoch, aber dafür ist die Mietrendite ganz gut. Das macht in der GmbH durchaus Sinn, weil du dann auch, wie gesagt, auch da nur mit 30% statt im persönlichen Einkommensteuersatz das besteuerst. Und wenn du das in einer vermögensverwaltenden GmbH machst, das heißt, du hast in der Holding, die hältst du frei von jeglichen gewerblichen Tätigkeiten. Die Holding ist nur zur Verwaltung von Vermögen da. Dann kannst du auf die Einkünfte, auf die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sogar die erweiterte Gewerbesteuerkürzung geltend machen. Das heißt, darauf zahlst du dann keine Gewerbesteuer und das heißt, du zahlst nur die 16% Körperschaftssteuer. Ja. Also das heißt, da wärst du dann in dem Falle auf die Mieterträge bei 16% statt Spitzensteuersatz.
Und das ist natürlich super cool. Ne? Und in der Regel, also zumindest ich mache das so, dass ich meine Holding komplett vermögensverwaltend mache, sprich halt kein Gewerbe drin habe, so. Aus dann zum Beispiel solchen Gründen. Und das ist ja eigentlich auch die Regel, ne? Also in der Regel versucht man damit dann ja auch null Gewerbe zu betreiben, oder? Wie würdest du das sehen?
Ja, also ich mach Gewerbe.
Ja?
Was machst du da? Mit meiner, die Geschäftsbesorgung für
okay. Das, was wir vorhin hatten, ne? Okay.
Genau, die Geschäftsbesorgung. Und ja, ich finde es auch, also ich mag auch die Flexibilität. Du musst wirklich, wir sind ja Unternehmer und da ist das relativ schnell, da auch mal was Gewerbliches irgendwie zu infizieren. Bis auf den Vorteil dann bei Immobilienvermögen, bei vermieteten Immobilien hast du sonst keinen Vorteil. Also auch in der vermögensverwaltenden GmbH in der vermögensverwaltenden Holding wird auch alles mit 30% besteuert. Also insofern, ja. Wenn du die Vermögensverwaltung hast, dann hast du quasi keine umsatzsteuerlichen Leistungen. Das heißt, du kannst auf die Kosten der Holding auch keine Vorsteuer ziehen. Insofern ist das also für mich das Modell, dass ich sage, die erste Holding als Unternehmer, die kann ruhig gewerblich sein.
Okay.
Und ich bin dann auch ein Fan zum Beispiel mit der Altersvorsorge, das zum Beispiel dann auch direkt in der Holding herauszumachen. Aber sobald du dann Immobilienvermögen hinzuholst, wo es wie gesagt um die Vermietung und Verpachtung geht, dann macht es durchaus Sinn, zum Beispiel auch eine zweite Holding daneben zu packen, ja, die du wirklich dann sauber hältst, nur vermögensverwaltend, um dann diese erweiterte Gewerbesteuerkürzung geltend zu machen.
Das sind dann auch diese Immobilien-GmbHs, dann, die man dann einfach noch darunter gründet, ne?
Genau.
Okay. Alright, Altersvorsorge. So, jetzt zeig mir, was ich da bisher noch verpasst habe.
Ja, also das Schöne ist, als ich das entdeckt habe, so als ich quasi so mal wirklich auch für das Buch geschaut hatte, ja, wie muss denn eigentlich ein sauberes, nicht zu komplexes Modell für ein Unternehmer aussehen?
Ja.
Haben wir die anderen Stufen haben wir besprochen. Wenn wir über Vermögen sprechen und die Holding ist die persönliche Privatbank, dann ist natürlich, wofür bauen wir das auf? Das Vermögen ja auch für das Alter.
Klar.
Und das Schöne ist, dass du halt in der GmbH, anders als zum Beispiel in Personenunternehmen, kannst du auch betriebliche Altersvorsorge machen für Mitarbeitende, aber halt auch für dich als Gesellschafter, Geschäftsführer. Mhm. Und da gibt es das Modell der direkten Pensionszusage. Und das läuft so, dass die GmbH dir verspricht, im Alter eine Pension auszuzahlen. Und für dieses Versprechen muss sie Rückstellung bilden.
Ja.
Und Rückstellung heißt ja nicht, das ist ja dann erstmal, fließt erstmal nicht ab, aber das heißt, dass quasi etwas vom Gewinn genommen wird und für künftige Verpflichtungen quasi zurückgestellt wird. Und das heißt, de facto zahlte die GmbH darauf keine Steuern. Ja, heißt, du gehst nicht runter von 100 auf 70% nach 30% Steuern, sondern du bist immer noch bei 100%. Und das kannst du in der GmbH ohne das Hinzuziehen einer externen Versicherung machen. Könnte das absichern über eine Versicherung, aber das heißt, dann müsstest du ja, würde das Kapital abfließen. Du kannst einfach sagen, nee, ich kann das in meiner persönlichen Privatbank, in meiner Holding, kann ich das viel besser investieren, als das jede Versicherung könnte. Vor allen Dingen genau entsprechend meines individuellen Risikoprofils. Und dann sagen, ich investiere selbst in Immobilien, Aktien, wir haben es besprochen. Und das heißt, das Kapital bleibt in der GmbH. Du kannst dann aus der GmbH Vorsteuern investieren. Ja. Und zum Beispiel Vorsteuern, und natürlich ist Beispiel dann auch Immobilien, privat genutzte Immobilien sind eine gute Form auch der Altersvorsorge. Das heißt, du kannst das Geld nutzen, das Kapital nutzen, um eine private Immobilie zu kaufen. Alle anderen Formen der Altersvorsorge heißen halt eher, du schlägst halt irgendein Versicherungsprodukt ab und das Geld ist weg und der Zugriff ist weg. So. Das finde ich so genial. Du ziehst letztendlich die künftigen Zahlungen. Du musst halt später, wenn du dir die Pension auszahlst, das musst du natürlich persönlich versteuern, wie ein Gehalt.
Ja.
Aber du ziehst die Kosten für die künftige Auszahlung, die ziehst du in das Jetzt. So.
Ja.
Und das heißt, dass du da die Steuern auf lange, lange Zeit stundest. Je länger du von der Rente weg bist, desto länger stundest du sozusagen und kannst mit dem Geld in der Zwischenzeit arbeiten. Und das finde ich genial.
Ja, das ist eine coole Sache. Und das betrifft dann vor allen Dingen die Steuern, die ich in meiner Holding hätte für all das, was wir gerade so besprochen haben. Was weiß ich, aus Aktiengewinnen, aus ETF-Dividenden, aus Aktiendividenden und so weiter und so fort. Ne? Die Steuern werden dadurch dann gemindert, dadurch, dass ich die Rückstellung bilde für meine Pensionszusage. Ne?
Genau, also das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel die Geschäftsbesorgung mache. Natürlich, um Rückstellung steuerlich geltend zu machen, brauchst du erstmal steuerpflichtiges Einkommen.
Genau. Ja.
Und wenn du überall nur 1,5% hast,
Klar. Dann... Genau, das habe ich mich ja gerade gefragt.
Genau. So, dann müsstest du es eher, also das Modell, die betriebliche Altersvorsorge, das kann man natürlich auch in der operativen GmbH machen. Ja. Das geht auch. Dann hast du aber so ein bisschen das Ding, was ist denn, wenn du die Operative verkaufst, dann musst du die Altersvorsorge rauslösen. Das also geht alles, aber
Das wäre jetzt gerade im Berliner Exit-Case, wäre das natürlich nicht so attraktiv, weil dann kommt irgendwie der Käufer an und will den Laden kaufen und dann sagst du dem Käufer, ja übrigens, da gibt es jetzt hier noch für alle Gründer und so noch irgendwelche Pensionszusagen, dann sagt er, ach komm, bleib mir weg.
Ja. Nee, also das geht auch. Heißt, also ist dann irgendwie Rentner GmbH, du kannst das quasi auf eine andere GmbH übertragen. Und gerade wenn du schon eine Holding hast, dann geht das auch. Mhm. Ich habe jetzt für mich entschieden, ich mache das einfach direkt dann in die Holding. Beziehungsweise meine Holding ist noch nicht alt genug, also ich habe das in der Holding auch noch nicht umgesetzt. Das ist mein Plan fürs nächste Jahr.
Und also um diese Rückstellung zu bilden, bildet man, was weiß ich, auch monatlich oder jährlich einen gewissen Betrag oder sagt man einen Betrag auf einen Schlag, weiß ich nicht, 500.000 fürs Alter lege ich jetzt als Pensionszulage, als Rücklage zurück oder wie bestimmt man die Höhe?
Ja, also man muss diese betriebliche Altersvorsorge, die kannst du nicht alleine umsetzen, da brauchst du natürlich also eine Kanzlei, die sich darauf spezialisiert hat. Mhm. Und da gibt es halt einige, die insbesondere betriebliche Altersvorsorge machen. Da gibt es dann zur Berechnung der Rückstellung auch versicherungsmathematische Methoden, um zu sagen, was ist dann eigentlich die Verpflichtung? Wie viel muss da zurückgestellt werden?
Ja.
Und dann musst du auch aufpassen, auch da gilt halt der Fremdvergleich. Mhm. Da gibt es einfach gewisse Grenzen, die du einhalten musst und die GmbH muss sich das halt wirklich auch auf Dauer leisten können und sicherstellen, dass diese Rückstellungen auch erwirtschaftet werden. Also insofern, das muss man halt einmal mit einer spezialisierten Kanzlei machen und die bewerten das dann auch regelmäßig, je nachdem, wie der Markt sich auch entwickelt. Das hängt natürlich auch von von der Marktentwicklung ab und wie bei jeder Versicherung dann auch von der Lebenserwartung, wenn sich da was ändert. Ja. Wenn abzusehen ist, dass du länger lebst, dann heißt das ja auch, dass zum Beispiel eine Pension länger gezahlt wird.
Ja, okay, verstehe. Genau.
Also du kannst das nicht alleine machen.
Okay. Und das Cash, was ich dann zurücklege, was zurückgestellt wird, muss das als Cash dann die ganze Zeit da liegen oder kann ich das dann auch wieder reinvestieren?
Nee, genau, das ist ja die Rückstellung ist nur steuerlich. Ist letztendlich auf einem in der Bilanz wird das entsprechend verbucht und deswegen halt vom Gewinn abgezogen. Aber letztendlich auf dem Konto hat sich gar nichts getan.
Okay,
und cool. Und du kannst damit frei agieren, kannst investieren, was du möchtest. Solltest natürlich grundsätzlich dafür sorgen, dass du da jetzt irgendwie keine abenteuerlichen Hebelgeschichten machst oder so. Ja, also dass dein Vermögen grundsätzlich erhalten wird. Da würde ich halt aufpassen. Das würde ich auch in der Holding nie machen. In der Holding sind ja immer noch dann auch die deine anderen Vermögenswerte drin, wie auch die Anteile an der operativen GmbH. Das heißt also, ich würde alle richtig verrückten Sachen würde ich nicht in der Holding machen, in der du die anderen Geschichten auch drin hast. Ne? Da würde das
Verstehe.
würde ich würde es auch nicht privat machen, weil daher bist ja auch mit allem drin. Sondern am besten halt immer darauf absichern, darauf abzielen, dass du halt wirklich so ein Fallback hast oder das in einer gesonderten Gesellschaft hast.
Verstehe. Das heißt, ich baue mir im Optimalfall noch in so eine crazy
So eine
Playground
Zocker,
Holding.
eine Zockerbude,
Ja,
genau.
verstehe.
Zockerbude auch, also das ist die Spardosen GmbH oder Privatbank und das ist die Zocker GmbH.
Ja, ich meine, warum nicht, ne? Dafür sind wir ja auch, ist ja auch alles irgendwo ein Game, dieses ganze Unternehmertum, was wir hier so machen. Alright, ja, Alex, coole Sache. Sehr, sehr feines Ding habe ich mir hier dann direkt mal mit auf eine Liste draufgeschrieben. Und ja, vieles von dem, was wir jetzt hier gerade so besprochen haben, kann ich ja auch in deinem Buch nachlesen, ne? Also ich habe gestern mal ein bisschen reingelesen. Da steht ja schon viel auch genau in diese Richtung drin, ne? Also nochmal hier Titel: Weniger Steuern und mehr Vermögen, wie du als Unternehmerin mehr aus deinem Geld machst, von Alexander Keck. Oder ja, willst du nochmal vielleicht zwei, drei Worte dazu sagen, was ich da noch so alles in deinem Buch finden kann, was mich da erwartet? Für wen das auch
Ja.
vor allen Dingen ist? Also wer sollte sich besonders angesprochen fühlen?
Also das ist für selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer, auch gerade natürlich, wenn du da davor stehst zu gründen. Und mein Ziel war es, mal so ein paar steuerliche Grundprinzipien für Unternehmerinnen und Unternehmer zu beschreiben und dann zu sagen, wie das steuerliche Fundament aussehen kann. Und das halt ohne Steuertricks, ja, ohne irgendwelche Umdeklarationen, sondern so, dass das immer noch so einfach wie möglich gehalten wird, weil ich der Meinung bin, wir sind in erster Linie Unternehmer. Das heißt, ich muss mein Konstrukt immer noch beherrschen und verstehen, um halt nicht jede einzelne unternehmerische Entscheidung immer mit der Steuerberatung abprüfen zu müssen. Ja, deswegen sollte man die Auswirkungen verstehen. Ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel nicht so ein Fan von der GmbH und Co. KG bin. Oder da gibt es ja noch GmbH und atypisch still. Also gibt es wilde Konstrukte. Bin ich nicht so ein Fan davon, weil ich halt denke, das ist so hingedrückt, um da so ein bisschen steuerlich was rauszuholen. Aber der wahre Mehrwert kommt ja immer noch aus unternehmerischem Schaffen. Und insofern sollte das möglichst großen Spielraum haben. Und ich habe das versucht und so wird es mir auch gespiegelt durch die Leserinnen und Leser, dass ich halt das sehr, sehr klar und verständlich so ein Stufenmodell aufgebaut und dargestellt habe.
Cool, ja, auf jeden Fall. Und ansonsten, wenn ich sonst ein bisschen was von dir mitbekommen möchte, von dir oder von Unternehmer Gold, wo finde ich dich am besten? Wo kann ich am besten etwas über dich erfahren, dich kontaktieren, etc.?
Wir am besten unternehmergold.de. Da publiziere ich regelmäßig weiterführende Informationen dann zur Umsetzung. Ja, ein Buch hast du eher, da geht es eher darum, was muss man eigentlich machen? Und wenn du verstanden hast, was du machen musst, dann geht es ja immer noch, okay, jetzt aber konkret. Diese Umsetzungshilfen, die erstelle ich und veröffentliche ich auf unternehmergold.de. Das heißt, da kannst du den Newsletter abonnieren. Beispielsweise
Den bekomme ich auch seit
diese.
gestern.
Sehr schön. Ich habe ja deinen auch.
Ja, sehr gut.
Genau, also beispielsweise diese Rahmendarlehensverträge zwischen dir und der GmbH, da bin ich dran und will die noch vor Jahresende veröffentlichen.
Cool.
Wenn du das wissen willst, dann am besten über den Newsletter.
Alright. Ja, cool, Alex. Dann haben wir noch irgendwas vergessen? Gibt es noch irgendwas, was wir hier noch raushauen sollten rund um das ganze Thema? Oder glaubst du, wir haben einen guten Überblick gegeben und wir sind jetzt bestens gerüstet? Zumindest erstmal mit Gedankenanstößen.
Ja, ich glaube, wir haben ja wirklich einen ganz guten ganz guten Ritt durch die verschiedenen Felder gemacht und im Prinzip ja fast alles angesprochen, woran ich denken kann und was mir auch sonst zugetragen wird von meinen Newsletter-Abonnenten. Also insofern glaube ich, da haben wir mal einen guten Rundumschlag gemacht.
Ich verlinke natürlich auch alles drunter in den Shownotes, ne, sowohl dein Buch natürlich als auch Unternehmer Gold und wenn du willst, auch noch gerne natürlich dein LinkedIn-Profil und so, damit man mich mal anquatschen kann. Alright, tausend Dank, Alexander Keck. Und ich würde sagen, dann machen wir vielleicht irgendwann nochmal Version 2 davon, dann können wir nochmal in einzelne Themen ein bisschen tiefer einsteigen, oder? Danke dir, Alex, hat Spaß gemacht.
Sehr gerne, ja, mir auch, danke.
Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier. Denk doch mal kurz drüber nach, für wen könnte diese Folge oder der Machen-Podcast allgemein auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein? Erzähl dieser Person gerne mal davon. Du kannst einfach den Link machen.fm/podcast zum Beispiel per WhatsApp an sie senden oder diese Folge hier direkt aus deiner Podcast-App an sie teilen. Wir hören uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, vielleicht ja schon morgen. Bis dahin, dein Michael.